Schönen guten Tag hier im Politopia Magazin auf der 91,8 MHz in Frankfurt am Main. Im Studio heute ist Thorsten Sinning, aber ich bin nicht allein. Ich habe eine Gästin mitgebracht, wie man so schön sagt. Maria Christina Nimmerfroh von der Hochschule Rhein-Sieg. Sie ist dort Dozentin und sie unterrichtet das Fach Wirtschaftspsychologie. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Persönlichkeitsentwicklung. Ein spannendes Thema. Hallo.
Hallo Thorsten, schön, dass ich mal wieder zu Gast sein darf mit einem ja wirklich sehr schönen Thema, was über die ganze Lebensspanne eigentlich für jeden interessant ist.
Ja, das glaube ich auch. Also Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja viele Leute, die sich gerade im Anfang ihres Berufslebens mit Selbstoptimierung und sonst was quälen. Aber es fängt ja eigentlich viel früher an, schon in der Kindheit. Wie entwickelt sich so eine Persönlichkeit eigentlich? Am Anfang bekommt man ja eigentlich relativ wenig wahrscheinlich mit, auch von seiner Umwelt. Wann beginnt die Persönlichkeitsentwicklung dann eigentlich? Mit der Trotzphase oder geht es da schon vorher los?
Es geht tatsächlich schon vorher los. Also wir wissen heute, dass schon bei der Geburt eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur da ist. Denn ein Teil der Persönlichkeit, auch ein relativ großer Teil der Persönlichkeit, ist genetisch bedingt. Das erleben wir an physiologischen Eigenschaften auch, ne? Wie unsere Augenfarbe später aussieht oder unsere Haarfarbe. Das ist ja auch schon festgelegt. Ganz so determiniert wie bei diesen Eigenschaften ist das mit der Persönlichkeit nicht. Aber wer so Babys erlebt hat, weiß auch, dass die schon unterschiedlich sind. Die sind unterschiedlich temperamentvoll, die sind unterschiedlich anpassungsfähig und das sind Sachen, die schon da sind, die sich natürlich über die Lebensspanne dann auch weiterentwickeln. Aber man darf nicht den Fehler machen und sagen, das sind immer nur die Eltern oder nur Erziehung. Nee, wir bringen auch schon eine ganze Menge mit, die sich aus diesem Zufallspool der Gene der Eltern genauso herausbildet, wie wir das von physiologischen Eigenschaften kennen. Wenn man dann dem Vater oder der Mutter ähnlicher sieht oder bestimmte Eigenschaften vielleicht sich über zwei Generationen entwickelt haben. Also da ist ein festes Paket, mit dem wir schon ins Leben starten.
Okay, man macht dann auch seine ersten Erfahrungen dann auch in den ersten Lebensjahren, wenn man so anfängt zu laufen, glaube ich, dann geht's ja auch dann mehr in den Austausch mit anderen Leuten, mit anderen Kindern vor allen Dingen, Krabbelgruppe etc. Das ist ja auch so ein ganz tolles Spielfeld für Persönlichkeiten, die man da quasi beim Reifen schon erleben kann und zusehen kann. Wie geht's dann weiter? Also Trotzphase ist ja mit 3, 4 ist eine, mit 5, 6 geht's nochmal in einer rein. Das sind ja wahrscheinlich dann eher Umbrüche. Aber da hat sich ja schon vorher was aufgebaut, oder?
Also eigentlich aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung sind das keine starken Umbrüche, sondern das sind ja logische Interaktionen, die einfach aus einem höheren Erfahrungsschatz der Kinder resultieren und ein Stück weit normal sind. Wir bezeichnen das als durchschnittliche Entwicklungsverläufe. Also es ist eher so, dass wenn jemand das nicht durchläuft, also Kinder das nicht haben, man eher mal drauf gucken müsste. Und diese Entwicklungen sind erstmal normal und was wichtig ist, ist eben, dass diese Interaktion mit der Umwelt so eine große Rolle spielt. Unsere Persönlichkeit entwickelt sich dadurch, dass wir genetisch bedingte Strukturen mitbringen und die natürlich dann auf ein elterliches Umfeld treffen, auf eine Kindergartengemeinschaft, auf eine Klassengemeinschaft und dann eben verstärkt oder abgeschwächt werden. Die Kinder machen Erfahrungen und erleben sich selber im Umfeld mit anderen, bekommen positive und negative Rückmeldungen und das wirkt sich sehr stark auf die Persönlichkeit aus. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht mit der Kindheit abgeschlossen ist. Also es gibt ja sehr viel auch so populärwissenschaftliche Literatur, die die Kindheit und Jugend immer so in den Mittelpunkt der Persönlichkeitsentwicklung rücken. Auch so ein bisschen mit so einer Art Torschlusspanik, ne? Was da nicht gelegt worden ist an Grundfertigkeiten, das kann dann nicht aufgeholt werden. Da wissen wir heute, das ist nicht der Fall. Also dieser extrem starke Fokus, den auch Freud auf die Kindheit gesetzt hat, das ist psychologisch heute nicht mehr haltbar. Wir wissen, dass die Entwicklung über die ganze Lebensspanne anhält.
Das Kinderladenkonzept etc., also den Kindern möglichst viel Freiheit zu geben, hat das eine positive Einwirkung? Hat man da mittlerweile ist gut, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, weiß man da mehr über die Möglichkeiten, zum Beispiel Intelligenz oder Kreativität von Kindern auszugestalten?
Ja, ein bisschen was weiß man und vieles weiß man nicht. Gut, das ist jetzt keine sehr tiefgreifende Antwort, aber die, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Konzepte auf die Kinder auch so unterschiedlich wirken, wie die Kinder unterschiedlich sind. Vielleicht hat das auch der eine oder andere in seinem persönlichen Umfeld schon erlebt, dass es Kinder und Jugendliche gibt, denen eine feste Struktur, eine feste zeitliche Struktur, salopp würde man sagen, klare Ansagen besonders gut tun. Und wo es andere Kinder und Jugendliche gibt, die dann gerade in solchen etwas strengeren Umfeldern überhaupt nicht sich positiv entwickeln können, vielleicht eher Angst davor haben, was da als nächstes passiert. Und andere wiederum brauchen die Sicherheit eines festen Ablaufs und einer festen Gruppe, wo sich andere eher eingeengt fühlen. Und das ist das, was wir heute sicher wissen, dass die Kinder so unterschiedlich sind, dass man keine allgemeinen Empfehlungen ausgeben kann, dass bestimmte Erziehungsstile oder Umgangsformen zu genau diesen gewünschten Effekten führen. Also auch was Intelligenzförderung angeht, ein ganz schwieriges Feld ist auch zu erforschen, denn wir wissen heute noch nicht mal genau, welcher Anteil an der Intelligenz genetisch bedingt ist. Die Schätzungen gehen von 40-80%, was natürlich sehr starke Auswirkungen auch auf die Fördersituation hat. Also das, was wir heute im Erziehungsbereich diskutieren und erleben, beruht einerseits schade, einerseits leider nicht auf empirischen Ergebnissen, andererseits Gott sei Dank, denn wir wollen ja Kinder nicht manipulieren und Erziehungsstilen aussetzen und nachher messen, was daraus geworden ist. Aber da gibt es sehr große Unsicherheiten. Was wir aber heute sicher wissen, ist, dass alles, was Selbstbewusstsein stärkt, was Selbstwirksamkeit stärkt, was zum Handeln, also die feste Verknüpfung zwischen Handeln und persönlichem Erfolg, also was schaffen ist, dass das in jedem Fall, und das ist eine der generellen Empfehlungen, die man geben kann, für die Persönlichkeitsentwicklung immer förderlich ist.
Okay, das heißt also selber machen ist auch etwas, was Selbstbewusstsein fördert, was auch die Kreativität fördert und was dann natürlich auch die Persönlichkeit stark voranbringt, wenn das Kind dann auch ein Ergebnis sieht seiner Taten. Ich habe heute, wir haben ja 4 Kitas in der Gegend und mir ist aufgefallen, also so um 17 Uhr, wenn man auf die Straße tritt, dann gibt es eine richtige Rush-Hour von Eltern, die ihre Kinder abholen. Das ist unglaublich. Mittlerweile. Und manche Kinder wirken auch wirklich sehr verstört irgendwie. Also das ist mir wirklich dieses Mal aufgefallen, weil die Kinder wahrscheinlich auch jetzt wegen der Pandemiesituation natürlich alle irgendwie am unteren Level mit ihrer Laune sind, ja. Aber hat sowas auch Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung? Also macht unsere Generation, ja, Pandemie, die jetzt ja 2 Jahre schon darunter leidet, macht das etwas mit den Kindern mit?
Also das auf jeden Fall, da tritt eine Veränderung ein. Wir merken ja auch die Veränderungen auf die Erwachsenen. Es kommt sehr entscheidend darauf an, wie die pandemische Situation und die Einschränkungen im sozialen Umfeld wahrgenommen und weitergegeben werden. Also gerade das Alter, was du beschreibst, wo es um Kindergartenkinder geht, für die sind ja die Hauptbedeutungsgeber sind die Eltern. Und da überträgt sich natürlich genauso, wie man das auch annimmt, überträgt sich natürlich Ängste, Sorgen, Befürchtungen, Frust, tragen sich natürlich eins zu eins nochmal mit einem verstärkenden Faktor auf die Kinder, weil Kinder natürlich die ganze Komplexität der Situation noch weniger erfassen können. Das heißt, da muss man schon, da gehe ich davon aus, dass diese Übertragung der, ich sag mal, elterlichen Deutung oder Bewertung der Situation die stärkste Auswirkung hat, noch viel stärker als die Limitationen an sich. Bei den Limitationen oder Einschränkungen, die wir erleben, ist es so, dass unsere Psyche erstaunlich anpassungsfähig ist. Also das geht nicht jedem gleich gut, natürlich nicht, aber da treten sehr, sehr schnell Gewöhnungseffekte ein. Das merken wir auch jetzt selber, wenn es um Maske tragen und solche Sachen gibt. Also die sollte man nicht unterschätzen. Aus der psychologischen Sicht wäre die platte Antwort, es kommt drauf an, was man draus macht und wie man drüber spricht und wie man damit umgeht. Die Einschränkungen selber sind nicht das Entscheidende, sondern eben, wie wird das im Umfeld aufgenommen und wie wird damit umgegangen.
Okay, das heißt, da kommt es also auch sehr stark dann auf das soziale Umfeld an. Und das ist ja etwas, was uns durch das Leben hindurch begleitet, ob jemand in Armut aufwächst oder im Bildungsbürgertum oder kaum Zugang zu Bildung hat. Das sind ja ganz unterschiedliche Lebensläufe, die sich da grundlegen. Das heißt also, am Anfang des Lebens haben wir noch viel mit auch Vorbildern zu tun. Auch nicht nur Eltern, wahrscheinlich auch Großeltern und Lehrer und ähnlichen Personen, oder? Bezugspersonen.
Also das, die Einflussnahme des Umfeldes, gerade in Kindheit und Jugend, sind extrem groß, weil Kinder diese Umfelder auch nicht einfach verlassen können. Wenn wir im Erwachsenenalter im Kollegenkreis sind, mit dem wir überhaupt nicht zurechtkommen, oder wir haben einen Freundeskreis, wo sich tiefe Zerwürfnisse zeigen, dann wird ein Erwachsener versuchen, aus diesen Kreisen rauszukommen. Geht vielleicht nicht schnell, aber wir werden versuchen, diese Situation zu meiden oder man die Lebenssituation so zu verändern, dass man dem nicht mehr ausgesetzt ist. Das können Kinder aus praktischen Gründen nicht. Und deswegen ist dieser Einfluss auch so groß, denn für die ist das die Welt. Und dann passiert Folgendes: Ein Kind mit einer der eigenen individuellen Persönlichkeitsstruktur trifft auf ein Umfeld, und im besten Fall handelt es sich um ein unterstützendes und aufnehmendes Umfeld. Und wenn man, was ja auch vorhin schon negative Komponenten angesprochen, und das in dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind das dann sogenannte Kinder mit schwierigem Temperament. Das klingt nicht sehr schön, das sind sehr lebhafte Kinder, und wenn die in einer ungünstigen familiären Situationen aufwachsen, laufen sie häufiger Gefahr, tatsächlich auch dort Schaden zu nehmen, weil sie eben durch ihr Temperament ständig auffallen, Ärger haben und ähnliche Sachen. Und das ist diese Wechselwirkung, die ich meinte. Überschäumendes Temperament ist kein Problem. Und auch eine schwierige Familiensituation ist nicht schön, aber damit können Kinder auch umgehen. Wenn das aber zusammentrifft, dann kann es schon zu ernsthaften Schäden auch führen. Und das ist das, was uns über das Leben begleitet, dass das, was wir mitbringen, mit dem, was drumherum passiert, in irgendeiner Wechselbeziehung steht und dann im besten Fall positiv für alle sich gestaltet.
Okay. Wenn das Kind dann in die Pubertät kommt, ändert sich ja alles. Aber es ist für die Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich neben der ausgeprägten Lernphase in der Kindheit eine der wichtigsten Phasen im Leben, oder?
Da tut sich tatsächlich eine ganze Menge. Also zum einen haben wir in der Pubertät nochmal einen sehr, sehr starken Anstieg der Intelligenz. Also bei Intelligenz ist es so, dass wir ja schon den Eindruck haben, dass fünfjährige Kinder nicht die kognitive Leistungsfähigkeit aufbringen wie Erwachsene. Das ist auch so, dass die Intelligenz steigt an bis zum Alter von ungefähr 16, 17 Jahren. Dann erreicht die so das, was als Intelligenzniveau dann beim Individuum dann auch messbar ist und vorliegt. Und in der Phase gibt's natürlich dann pubertätsbedingt natürlich mit Stimmungsschwankungen und allem, was dazugehört. Und wenn man noch ein Stückchen weiter denkt, die Phase, in der gerade in unserem Land sich sehr viele Veränderungen einstellen, ja, also der Übergang von Schule zu Hochschule oder in der Ausbildungssituation oder vielleicht auch der Auszug von zu Hause oder die erste längere Partnerschaft, das ist das, was tatsächlich die Persönlichkeit beeinflusst. Also da sprechen wir dann von sogenannter intrinsischer Reifung. Dann merkt man in der Familie manchmal, oft sind es die jungen Männer, Mensch, der ist jetzt plötzlich ordentlich oder zuverlässiger geworden oder ist ein bisschen ruhiger geworden, ist nicht mehr so aufbrausend. Also solche Sachen, die man da umgangssprachlich feststellt, die sind tatsächlich auch messbar. Und die liegen einmal darin, weil eben eine Veränderung der Lebenssituation auch anderes Verhalten bedingt. Und dass diese jungen Menschen sich dann auch in diese neue Rolle finden wollen. Ne? In der Regel sucht man sich ja aus, wo man die Ausbildung macht oder mit wem man zusammenleben möchte. Und dann findet man sich in diese Rolle ein und ändert das Verhalten. Und damit wird auch passt sich auch die Persönlichkeit an. Also da dieses mehr an Verträglichkeit und Zuverlässigkeit, was man da bei vielen erlebt, ist üblicherweise in dieser Phase die Veränderungen sind in dieser Phase auch am größten. Das heißt dann ganz vornehm soziales Investitionsprinzip, was im Ergebnis einfach nur heißt, naja, ich bin jetzt in einer anderen Umgebung, dann verhalte ich mich auch so, wie die anderen das erwarten. Und das ist dann oft so ein Frustrationsmoment von Eltern, die dann feststellen, ja, bei mir hat er das nie gemacht oder die hat sich nie so gut oder situationsadäquat verhalten, und da müssen dann alle Eltern einmal durch.
Dann ändert sich ja auch die Einstellung in der Sexualität. Männer werden Männer, Frauen werden Frauen oder auch eine andere diverse Haltung. Wie äußert sich das? Findet ja in der Kindheit nicht statt. Da sind noch alle irgendwie gleich, und in der Pubertät ändert sich das ja. Das auch mit 16 Jahren ist ja ein sehr prägendes Alter, oder 14. Welchen Einfluss hat oder ja, wie kann man da das beschreiben, sage ich mal so?
Also es ist eigentlich doch tatsächlich früher, also Freud hatte das ja sehr früh einsortiert, da die phallische Phase. Auch Kinder haben schon ein Verständnis von ihrer sexuellen Identität, nämlich irgendwann wird der Unterschied wahrgenommen, der sich ja in körperlicher Hinsicht zeigt. Manchmal merken die auch, okay, Mädchen und Jungen reagieren vielleicht in einigen Punkten anders. Möglicherweise kommt das auch durch das Umfeld, also die Sozialisierung spielt da auch eine sehr große Rolle. Also dieses Ausbilden der Geschlechtsidentität ist vor der Pubertät normalerweise. In der Pubertät findet das die körperlichen Veränderungen statt, ne? Bei männlichen Teenagern dann der Bartwuchs und alles andere, was man da so, was sich dann so erlebt. Das ist eine Phase, die natürlich für die Jugendlichen extrem prägend ist, weil sich alles irgendwie zu verändern scheint und alles in Bewegung ist. Aus psychologischer Sicht ist das ein, ich sag mal, natürlicher Vorgang, der bei dem einen Jahr früher und bei dem anderen Jahr später einsetzt. Aus psychologischer Sicht ist es eher so, dass es auffällt, wenn das ausbleibt. Ja, also wenn das später stattfindet, ja. Also das ist so eine so natürliche Entwicklung, dass sie in dieser Phase, wenn sie denn so abläuft, wie sie üblicherweise stattfinden sollte, mit oppositionellem Verhalten und allem, was dazugehört, das wird unter normal und üblich abgehakt.
Mhm. Aber gibt es dann ausgeprägte Rollenbilder? Also kann man das beschreiben, wenn man das jetzt mal ein bisschen analytisch auffassen würde? Was ist der Einfluss der Eltern? Was ist der Einfluss der Gesellschaft? Und was ist eigentlich so, ja, was ist kulturell bedingt? Also was kann das zum Beispiel auch analysiert werden in anderen Gesellschaften, wo vielleicht dann die Persönlichkeiten und die Verständnis von dem, was die Geschlechternormen sind, irgendwie anders sind.
Also da können wir tatsächlich einiges, wissen wir tatsächlich einiges glücklicherweise eben auch über die interkulturellen Unterschiede. Also wir haben natürlich, genauso wie wir es auch erleben, Gesellschaftsformen mit sehr unterschiedlich starken Rollenbildern. Und neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Rollenbilder auch gerade in den Gesellschaften, und ich würde auch mal Deutschland dazu zählen, besonders stark ausdifferenziert sind, die eigentlich von der Gesetzgebung her und von der gesellschaftlichen Offenheit her schon einen relativ großen Fortschritt in der Gleichstellung gemacht haben. Das heißt, platt gesagt, da wo die rechtliche Gleichstellung und die Gesellschaften in diesem Bereich relativ weit sind, sind die Rollenbilder eigentlich zurück. Das ist nicht schön, das hört sich auch nicht schön an, aber da gibt es einige Untersuchungen dazu, die das tatsächlich sehr profund feststellen und dass gerade in den Gesellschaften, wo Frauen erkämpfen müssen, um das Ausbrechen aus Rollenbildern, da auch das Bestreben dieser oft jungen Frauen dann auch da größer ist, aus diesen Rollenbildern auszubrechen, wobei wir hier, also gerade in Deutschland sieht man es ganz deutlich und zwar jedes Jahr im Sommer, wenn nämlich veröffentlicht wird die Wahl der Ausbildungsplätze. Also wir haben ja immer noch einen extrem starken Geschlechtseinfluss auf die Wahl des Ausbildungsplatzes. Also wenn man sich das jeden Sommer einmal anguckt, wie viele junge Frauen welche Berufe wählen und wie viele junge Männer welche Berufe wählen, dann sieht das aus, ich sage mal so salopp, sieht aus wie in den 70er Jahren, tut es natürlich nicht, weil die Berufsbezeichnungen sich verändert haben, aber es wird wie festgefroren. Ja, die Menschen, die im Bereich der Bürokommunikation arbeiten oder auch das Friseurhandwerk, zieht nach wie vor mehr Frauen an, genauso wie der Erzieherberuf, auf der männlichen Seite dann technisch geprägte Berufe, da scheint sich unglaublich wenig zu bewegen. Und tatsächlich ist die Frage nach der Ursache da unbedingt zu stellen.
Okay, das heißt, da gibt es eine gewisse Stagnation in der Wohlstandsgesellschaft, die da sich nicht neue Sachen erkämpfen muss. In Kriegsgebieten gibt es ja auch weibliche Kämpferinnen, die da sehr engagiert sind und wo man sich auch wirklich hier sehr wundert oder den Ländern des ehemaligen Ostblocks, da gibt es ja dieses Rollenverständnis in den Berufen weniger. Aber das war ja auch eine politische Maßgabe. Oder kommt es dann auch wirklich in der Gesellschaft so an, dass die Leute dann sagen, ja prima, ich werde jetzt Traktorist?
Also es kommt offensichtlich in vielen Gesellschaften nicht so an. Also gerade die Industrieländern, da ergibt sich das nicht. Da müssen wir ganz genau hinschauen. Es gibt einige Untersuchungen, die auch tatsächlich davon ausgehen, dass wir diese zugrunde liegenden Rollenbilder auch immer noch in uns tragen. Und die viel stabiler sind, als wir uns das vorstellen können. Wir erleben das auch bei Familienmodellen von jüngeren Generationen. Und wir können, also in der Psychologie kann man das auch messen. Das sind die sogenannten unbewussten Rollenbilder. Also es gibt einmal die bewussten Rollenbilder. Und wenn wir da jetzt in Frankfurt auf die Straße gehen würden und würden 50 Frauen, 50 Männer fragen, unterschiedlichen Alters, da würden wahrscheinlich viele sagen, wie Gleichstellung ist doch klar, ne? Rollenbilder, ach was, so alles lang her. Und die würden uns das auch überzeugt sagen. Die unbewussten Rollenbilder wirken stärker und länger. Und meine persönliche Idee oder der Grund dazu ist, dass wir uns ein Stück weit selber überholt haben. Also wenn wir in die Generation unserer Großmütter oder Urgroßmütter zurückgehen, dann haben die ein anderes Rollenbild einfach gelebt. Und das ist jetzt auch nicht ewig her. Ja, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat alles, was gesellschaftliche Gleichstellung angeht, aus guten Gründen sehr viel Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, dass wir damit die unbewussten Rollenbilder einfach noch nicht mitgenommen haben. Ich hoffe, dass ich mich irre, dass es schneller geht und dass wir da noch mehr machen. Aber ich erlebe das selber auch immer, wenn man dann aufmerksam ist in diesen Bereichen. Es ist viel schwieriger, gegen unbewusste Rollenbilder anzukämpfen, als gegen bewusste. Ich habe nochmal so ein Beispiel, wenn ich Übungen mit Studenten mache und dann gibt es manchmal, weiß ich nicht, üben wir Mitarbeitergespräche oder so. Dann sage ich immer, okay, wir brauchen so und so viele Führungskräfte und ein paar Leute von Ihnen müssen da denen von der Personalabteilung spielen in diesem Rollenspiel oder in dieser Übung und ein paar Leute eine andere Rolle einnehmen. Und ich verliere es mal hinten über und es lässt sich über alle Studentengenerationen mittlerweile so zeigen, dass in der Gruppe der freiwillig gewählten Führungskräfte stapeln sich die männlichen Studenten. Und also dieses, daran kann ich auch sehen, es gibt auch Zahlen dazu, dass die Führungsmotivation von Frauen tatsächlich geringer ist. Also die kann ich messen und das kann ich an solchen Sachen auch beobachten. Und das hält sich unglaublich. Also das ist wirklich extrem, extrem stabil, was das angeht. Und den Königsweg habe ich da auch nicht, außer was sehr viel ausmacht, ist tatsächlich aufmerksam zu sein. Also wirklich auch gerade wir haben vorhin über Kinder gesprochen, dieses implizite Denken von Mädchen, die angeblich kein Mathe können. Also meine Mutter hat mir auch mal erzählt, sie wäre schlecht in Mathe gewesen. Das hat mich nicht interessiert und ich war dann sehr gut in Mathe, aber das setzt sich natürlich fort. Und da müssen auch, glaube ich, alle sehr aufmerksam sein, nicht diese Rollenbilder weiter zu bedienen, auch wenn es nur im Spaß ist. Und also ich glaube, gerade bei Kindern und Jugendlichen macht das unglaublich viel aus. Wir haben heute immer noch die digitale Spaltung zwischen Mädchen und Jungen im jugendlichen Alter, wo jeder heute sagt, wie kann das sein? Ja, aber sie ist da.
Das ist eigenartig, aber offensichtlich, wenn man die Generationen in den Geschichtsbüchern, die Generationen durchsieht, das hat sich ja über Generationen gezogen, solche Veränderungen. Und jetzt sollte sich das plötzlich innerhalb von ein oder zwei Generationen ändern. Das ist natürlich auch wahrscheinlich etwas der Zeit geschuldet. Machen wir vielleicht eine kurze Unterbrechung mit Musik und dann unterhalten wir uns gleich weiter hier im Politopia-Magazin. Willkommen zurück. Ich bin hier im Gespräch mit Maria Christina Nimmerfroh. Sie ist Wirtschaftspsychologin an der Hochschule Rhein-Sieg in Bonn und Rheinbach und wird uns ein bisschen noch weiter erzählen über Persönlichkeitsentwicklung. Und wir sind da schon gerade mitten im Berufsleben angekommen. Das ist ja so ein Aufhänger, so ja, man ist 20 irgendwie oder noch ein bisschen älter, startet in den Beruf und da gibt es ja viele Leute, die einem etwas über Persönlichkeitsentwicklung erzählen, weil es geht ja darum, sich zu monitoren, zu selbstoptimieren etc. Manche wollen Karriere machen, manche haben es schon oder streben gar nicht danach. Da ist das ja ein ganz heißes Eisen, dass jeder da nochmal dran rumfrickeln will mit seinen Heimmitteln. Es gibt ja total viele Consultants auch und Berater, die einen dann sonst was vom Pferd erzählen. Was kann man da eigentlich machen in diesem Alter?
Ja, also wenn ich die Auswahl hätte, zu einem Persönlichkeitscoach zu gehen, der mir sagt, ich mich selber optimiere, oder bleiben wir beim Pferd reiten zu lernen, dann würde ich dringend empfehlen, doch den Pferdeurlaub zu machen. Mhm. Weil die Optimierung von Persönlichkeit ist etwas, wovon man nur dringend abraten kann. Ich bemühe da immer sehr gerne den Vergleich mit körperlichen Eigenschaften. Ja? Also wer morgens aufsteht und sagt, oh, ich wäre gern größer oder ich hätte gern schmaleres Kreuz oder schlankere Hüften oder was weiß ich. Wir wissen alle, da gibt es natürliche Grenzen. Also ne, also wer morgens aufsteht und sagt, ich wäre gern 10 Zentimeter größer, schön wär's, das akzeptieren wir. Und wir müssen auch dahin kommen, dass wir unsere Persönlichkeitsstruktur so akzeptieren, wie sie erstmal ist, weil so 180 Grad Wenden gibt es nicht. Also was ich in der Beratung gelegentlich habe, sind Menschen, die sehr zurückhaltend sind, die wir als schüchtern bezeichnen würden, die sagen, boah, ich würde gerne mehr aus mir rausgehen und wie sie das machen, finde ich so toll und so. Dann sage ich, ja, also ehrlicherweise müsste man sagen, da ist nicht viel zu machen, weil diese Zurückhaltung und Schüchternheit ist auch ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, was übrigens auch sehr viele Vorteile hat in sehr vielen Bereichen. Mhm, also die Selbstoptimierung der Persönlichkeit, davon kann ich in jedem Fall nur abraten. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet in erster Linie, dass ich meine Persönlichkeitsstruktur kennenlerne und akzeptiere. Die wenigsten Menschen wissen das ja um sich. Das ist ja, ja, man nimmt sich so hin und ärgert sich vielleicht, dass man bestimmte Sachen so macht und nicht anders. Aber sich wirklich mal damit beschäftigen, wie man ist, vielleicht auch im Vergleich mit anderen ist, das ist ein wichtiger Bestandteil, weil dann kann ich nämlich auch mit mir selber besser leben und dann diese Ziele, die ich erreichen möchte, möchte gerne offensiver auf andere zugehen, fleißiger werden, ordentlicher werden, ehrgeiziger werden oder was auch immer, werden sich dann entweder dadurch verändern oder ich kann sie durch andere Tricks erreichen.
Das heißt also, wenn man seine eigene Persönlichkeit besser kennt und die Erwartungen, die an einen gestellt werden oder man selber an sich stellt, besser einschätzen kann, ob sie wirklich erfüllbar sind. Also sprich, man ist kleinwüchsig, aber möchte gerne irgendwie besonders groß wirken, dann klappt es halt nicht. Ja, da muss man halt dann irgendwo merken, okay, das ist vielleicht etwas anderes, was ich als Stärke habe. Das hilft einem dann letztendlich selber. Ich meine, wir haben ja im Berufsleben auch sehr viele Sachen, die sich darauf einstellen lassen. Also so ist das ja nicht. Da muss ja nicht jeder halt unbedingt super Oberboss von irgendwas werden, sondern es gibt da sicherlich sehr viele Möglichkeiten, auch in eine andere Entwicklung einzusteigen. Viele schrauben ja auch an ihrem EQ und an ihrer Fähigkeit, besonders ausdauernd zu sein, herum. Das ist aber doch weitgehend schon vorgegeben. Also da kann man ja, glaube ich, dann auch nicht mehr viel machen, oder? Du sagtest, mit 16 ist das quasi abgeschlossen.
Genau, also die Intelligenzentwicklung, auch wenn sich das jetzt sehr hart anhört, ist im Pubertätsalter 16, 17, ist abgeschlossen, ungefähr so in der Kante, wo wir auch aufhören, körperlich zu wachsen. Da gibt es keinen Zusammenhang, aber das kann man sich auf diese Weise dann merken. Intelligenz ist ja die Fähigkeit, sich mit neuartigen Problemen auseinanderzusetzen und hat sehr, sehr viele Facetten. Die Intelligenz kann ich dann nicht weiter entwickeln. Also ich werde nicht schlauer. Ja, ich kann an Wissen, ich kann mehr Wissen erlangen, ich kann mehr Fremdsprachen lernen, ich kann bestimmte Fähigkeiten erlernen, aber ich kann meine Intelligenz nicht steigern. Ja, da tut sich so ungefähr nichts. Das ist die stabilste Persönlichkeitseigenschaft, die wir kennen. Da wäre ich also dann wirklich extrem pessimistisch, was das angeht. Und das kann auch kein Ziel sein, ja, sondern das Ziel sollte sein, dass die Passung zwischen dem, was ich an Persönlichkeit mitbringe und dem, wie ich mein Leben gestalte, wo ich wohne, mit wem ich wohne, welchen Beruf ich habe, die muss optimal sein, denn das führt auf jeden Fall zur Lebenszufriedenheit oder zu einer größeren Zufriedenheit, als irgendwas anderem hinterher zu jagen. Und die Jagenden, das sind die, wenn ich das mal so massiv sagen kann, das sind die echt Gekniffenen. Ehrgeiz ist nämlich auch persönlichkeitsstabil. Das heißt, diejenigen, die immer weiter wollen, die sich angetrieben fühlen von neuen Karrierezielen, der neuen Gehaltserwartung oder im sportlichen Bereich unbedingt noch schneller laufen wollen oder ähnliches, die haben es tatsächlich schwer. Die sind zwar auf der einen Seite gefragt, weil die denken, boah, leistungsmotiviert, was der oder die alles macht, super, nur die kommen nie an Das ist wie ein Hamsterrad.
Ja.
Und das muss man dann auch akzeptieren. Also damit habe ich in der Beratung glücklicherweise sehr gute Erfahrungen gemacht, diesen Menschen, die mit so einer Grundunzufriedenheit rumlaufen, vielleicht an einer oder anderen Stelle noch helfen zu können.
Mhm. Mal zurück oder mal kurz so einen Exkurs ausgeklammert. IQ-Tests ist ja häufig auch etwas, wonach viele Helikoptereltern also ganz genau gucken. Aber ein IQ-Test ist ja eigentlich auch nur ein Modell von Intelligenz. Da gibt es ja noch viele andere Komponenten, Empathie etc. Wie sieht das damit aus und wie veraltet ist das eigentlich oder ist das noch up to date?
Also Intelligenz ist tatsächlich konzentriert auf kognitive Leistungsfähigkeit, also die Adaption von neuen Inhalten, wie schnell kann ich Texte verstehen, wie gut kann ich mich ausdrücken, wie gut kann ich Figuren erkennen und Probleme oder Herausforderungen aus diesem Bereich lösen. Das ist Intelligenz und da hat erstmal die Empathie weniger mit zu tun. Aus der Elternsicht ist es so, dass Intelligenztests schon eine feste Bedeutung haben. Die bestuntersuchteste oder bestentwickelte Testart, die wir in der Psychologie kennen, weil sie eben so alt sind. Also nicht, weil die Tests alt sind, sondern weil wir so lange schon in dem Bereich forschen. Mhm. Und es gibt sehr gute Gründe, auch Intelligenztests bei Kindern und Jugendlichen durchzuführen. Es gibt sehr gute Gründe, sie zu lassen. Mhm. Gute Gründe sind immer dann, wenn es Sorgen um Entwicklungsverzögerungen gibt, weil wenn die früher erkannt werden, man einfach für diese Kinder sehr viel tun kann. Das Leistungsstreben von Eltern ist definitiv ein schlechter Grund. Und das hat fürchterlich überhand genommen, dass gerade Jungen, die auffällig sind in der Schule, gerne angedichtet wurde von Lehrern oder anderen, die seien doch hochbegabt. Und allen denjenigen sei gesagt, ja, es sind aber nur 2,5% der Bevölkerung hochbegabt. Und wenn das schon alle männlichen Teenager sind, dann wird es ein bisschen knapp für die anderen. Also das ist eine sehr gnadenlose Überhöhung, die da auch stattfindet. Und Intelligenz ist auch keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Also ich darf das sagen, ich habe selber in Elterngesprächen gesessen, wo mir diese Aspekte gegenüber meinen Kindern angetragen wurden und wo ich dann natürlich nicht gesagt habe, hören Sie mal zu, ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Der ist einfach nur so schlecht, benimmt sich nur so schlecht. Das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Aber die Intelligenztests im Kindes- und Jugendalter haben einen festen Platz. Nämlich immer dann, wenn man sich Sorgen macht und sagt, Mensch, was ist denn hier? Es gibt eine schwierige Schulsituation. Und da ist es unabdingbar zu erfahren, ob es sich um eine Überforderung oder Unterforderung handelt. Das kann man an den Schulleistungen dann nicht erkennen. Aber anlasslos, ne, ich möchte mal gerne wissen, wie schlau mein Kind ist. Die würde ich auch sehr großzügig vom Hof jagen. Ich hoffe, dass das viele Kolleginnen und Kollegen auch so tun. Denn Intelligenz mit Intelligenz alleine wird man wenig gewinnen können. Also Intelligenz ist natürlich sehr förderlich für sehr viele Arten der höheren Bildung zum Beispiel. Mhm. Das alleine ja auch macht sehr definitiv nicht glücklich.
Festgelegt auf irgendwie analytisch, naturwissenschaftliches etc. Also so ein typisches Ingenieurdenken ist da immer so hinterher, ob ich jetzt jemanden tröste und wenig tröste und ob das intelligent war, den zu trösten oder die nicht, entscheidet sich ja manchmal auch, ist auch sehr, sehr entscheidend im Leben, aber hat auch was mit Intelligenz zu tun, die man nicht analytisch messen kann. Vielleicht auch nochmal zurück zur Stabilität der Persönlichkeitsentwicklung. Eigentlich ist es ja ganz gut, dass die Persönlichkeitsentwicklung relativ irgendwann abgeschlossen ist und sich dann halt auch relativ verstetigt. Das merkt man gerade dann bei Leuten, die vielleicht unter Depressionen leiden oder Psychosen entwickeln etc. Da ist es doch eigentlich sehr förderlich oder sehr gut, dass wir relativ stabil erstmal aufgebaut sind von unserer Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich da nicht mehr viel machen können, oder?
Also es ist natürlich schon eine gewisse Verlässlichkeit, die man dann hat. Das heißt, auch bei Depressionspatienten macht man in vielen Fällen tatsächlich einen Persönlichkeitstest, um auch zu gucken, wie groß die Abweichungen im Verhalten durch eben die depressive Erkrankung sind und wo man dann vielleicht auch hinarbeiten möchte. Also wenn jemand, der laut Persönlichkeitstest sehr extrovertiert ist, plötzlich völlig in sich gekehrt ist, dann kann man daran natürlich auch den Leidensdruck und den Schweregrad der Problematik ganz gut ablesen. Also es ist schon wichtig, das zu kennen und auch damit dann auch im Rahmen der Therapie dann auch entsprechende Rückmeldungen zu geben. Grundsätzlich kann die Persönlichkeit sich auch im Leben über das Lebensalter weiterentwickeln, weil es immer wieder eine Wechselbeziehung mit der Umwelt gibt. Das heißt, also Umwelt ist alles das, was drumherum ist. Das heißt, jemand, der alle 2 Jahre den Beruf wechselt, wird auch eine höhere Veränderung in der Persönlichkeit mit sich bringen als jemand, der in sehr jungen Jahren sich für einen Arbeitgeber und ein Tätigkeitsfeld entschieden hat und das dann über das ganze Berufsleben einfach weitermacht. Also das ist die Stabilität der Umwelt spielt da auch eine große Rolle, dann auch bei der Stabilität der Persönlichkeitseigenschaften. Aber das eine ist zu akzeptieren und das andere ist aber dann auch die Stärken zu sehen. Es gibt keine guten und schlechten Persönlichkeitseigenschaften. Also Ehrgeiz ist für mich immer so ein Paradebeispiel, weil Leute sagen, ja, ich wäre auch gerne ehrgeiziger, ich hätte gerne ein höheres Leistungsmotiv. Und dann sage ich, ja, kann ich Ihnen direkt sagen, ne? Sie werden schlecht im Team arbeiten, Sie werden nie richtig zufrieden sein, werden immer dazu neigen, im Privaten wie im Beruflichen andere zu überfordern. Also wenn Sie das gerne wollen, ja, dann streben Sie doch danach. Jede Persönlichkeitseigenschaft hat viele, viele Seiten, die sowohl positiv als auch negativ bewertet werden können. Und sich anzunehmen ist der beste Weg, tatsächlich diese Zufriedenheit mit sich selbst und auch das nötige Selbstbewusstsein zu erlangen.
Es gibt ja auch noch eine Wechselwirkung mit der Umwelt. Also das weiß ich nicht. Zum Beispiel Impfrate. Ja, wir sehen ja, es gibt Leute, die da überhaupt nicht mit einstimmen wollen, wenn es heißt, alle machen das Gleiche. Also ob das jetzt Impfen ist oder irgendwas anderes oder ob es die Pocken waren oder jetzt Covid. Da gibt es ja offensichtlich immer so einen Teil der Gesellschaft, der Menschen, die sagen, ich will gar nicht mit der Herde mitlaufen oder sowas ähnliches. Ist das auch in der Persönlichkeit mit drin? Gibt es da irgendwie Persönlichkeiten, also gibt es da so eine straußische Verteilung quasi, wo man sagen kann, okay, wenn ich so einen Fall habe, dass irgendwie die Herde nach links läuft, dann gibt es immer noch Leute, die in eine andere Richtung laufen. Ist das irgendwie vorbestimmt, statistisch?
Ja, also die Persönlichkeitseigenschaften, du hattest gerade die Normalverteilung angesprochen, Persönlichkeitseigenschaften sind wie physiologische Eigenschaften normal verteilt. Mhm. Das heißt, was haben wir vorhin gehabt? Intelligenz, gibt wenige, die sehr wenig intelligent sind, sehr wenige Hochbegabte, die 2,5%, die gibt es auch auf der anderen Seite und eine ganze Menge in der Mitte. Statistisch ist es so, dass fast 70%, genau sind es 68,2% der Menschen immer durchschnittlich extrovertiert, intelligent, leistungsmotiviert etc. sind. Hm. Und das gibt es auch, und die Persönlichkeitseigenschaften, die du angesprochen hast, sind einmal das sogenannte Autonomiestreben. Also zu sagen, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte nicht, dass einer über mich bestimmt, so dieses klassische Freiberufler-Gen, ich möchte nicht, dass mir einer reinredet, ne? Ich möchte aus mir selber die Kraft haben, das alles zu machen. Das ist das Autonomiestreben, das ist auch persönlichkeitsstabil, also das sind dann Leute, die werden einfach in größeren Strukturen nicht glücklich und gehen dann da weg. Mhm. Und dann gibt es dieses Need for Distinctiveness, wo man sagt, ich möchte mich unterscheiden von den anderen. Das ist ein natürliches Bedürfnis, entweder genauso zu sein wie die anderen und mich im Verhalten zum Beispiel anzupassen. Und genauso gibt es aber auch dann Menschen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ne? Also wenn ich da nicht einen größtmöglichen Abstand habe zu anderen, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Nichts ist schlimmer als mit der Masse zu laufen. Mhm. Wichtig ist, dass man, wenn man überhaupt darüber in Kommunikation tritt, das nicht mit einer persönlichen Abwertung verbindet. Man kann über die Sache diskutieren. Du hast vorhin das Impfen angesprochen. Was mit dem Autonomiestreben eher weniger zu tun hat, das ist dann eher eine Ängstlichkeitskomponente. Aber man muss diese Person dann trotzdem so nehmen, da wie sie so sind, weil wir eben an der Persönlichkeit auch von außen nicht rumdrehen können. Da tut sich nichts.
Mhm. Es gibt ja auch kollektives Ausrasten, sagen wir mal. Karneval ist so ein Fest, ja, oder Spring Break oder ähnliche Sachen. Bei manchen ist es der Junggesellenabschied etc. Gibt es sowas? Ist das ein Ventil, was auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Persönlichkeit des Einzelnen zu finden ist?
Also es ist natürlich einmal eine sehr starke Gruppenkonformität. Ich mache in dem Augenblick das, was andere machen, aber ich entscheide mich ja auch dahin zu gehen. Also wer an sowas teilnimmt, der weiß ja auch, was da passiert. Und ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich vielleicht sonst vielleicht eher ein Temperament habe. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin so ein extrovertierter und temperamentvoller Typ, ja, und suche mir genau diese Gelegenheiten, um dann die Sau rauszulassen. Oder umgekehrt, ich brauche diese Menge, und diese Sicherheit, mich aufgehoben zu fühlen, dass sie alle durchdrehen an dem Tag und komisch sind, um überhaupt aus mir rauszugehen. Und da gibt es auch genug Leute, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Und deine Vermutung ist richtig, ja, auch das ist persönlichkeitsbedingt. Das ist für den einen was und der andere sagt, ach, nee, ohne mich ist auch schön.
Ja, manche gehen ja auch zum Fußball, um das zu haben und dann mit 30.000 Leuten bei 50.000 im Stadion zu grölen und einfach mal in der Masse aufzugehen. Das gibt's ja häufig auch. Genau. Jetzt kennen wir auch ältere Leute, die dann doch etwas schwieriger werden in ihrer Persönlichkeit. Ja, das fängt bei den eigenen Eltern an. Das merkt man dann irgendwann oder umgekehrt. Die beschweren sich laufend über einen. Wie ändert sich das denn im Alter?
Also im Alter ist es so, dass Persönlichkeitseigenschaften noch mal stabiler werden. Das heißt, das, was vorher schon da war, also jemand, der schon sehr gewissenhaft war oder sehr extrovertiert war oder eben sehr unflexibel war, das wird also dann noch mal ein Stück weit verstärkt. Auf der anderen Seite auch die älteren Herrschaften, die schon immer sehr verträglich waren und sehr freundlich und sehr hilfsbereit, auch das hält sich dann an der Stelle. Die Veränderungen werden halt geringer. Das heißt, das, was viele von uns erleben und ich ja auch im Verwandtenkreis erlebt habe, dann diese sehr eingefahrenen Denkmuster, diese extrem geringe Beweglichkeit und also nicht motorische Beweglichkeit, das kommt ja dann oft noch dazu. Das ist erstmal natürlich und führt natürlich dann Angehörige regelmäßig zur Verzweiflung. Dann habe ich auch immer die Leute da sitzen, die sagen, ja, ich möchte aber meine Eltern oder Großeltern zu einem gesünderen Verhalten bringen oder ich will die mal wieder mobilisieren und solche Sachen. Und die wehren sich immer und wollen nicht und lehnen alles ab. Klassische Fragestellung, sage ich, okay, wir müssen einen langen Atem haben, da haben wir unsere Geduld. Denn dann drehen wir an der Persönlichkeit nicht rum, dann machen wir den Psychologenkoffer auf und nehmen was anderes. Mhm. Dann arbeiten wir mit Belohnungsaspekten, also mit Verstärkungsaspekten. Also quasi nochmal, wie man das in anderen Altersstufen dann auch macht, mit Lob und Bestätigung und Bekräftigung und dem Verstärken. Und was garantiert nicht hilft und was ich sicherlich auch schon oft falsch gemacht habe, ist die Kritik. Das kann man sich dann meistens gleich sparen.
Ja, nicht geschimpft ist ja auch schon genug gelobt, ne?
Das reicht aber an der Stelle tatsächlich nicht aus. Also ich habe auch tatsächlich schon Konzepte entwickelt, wo wir völlig selbstverständliches Verhalten extrem gelobt haben, um genau das zu verstärken. Also um so ein Beispiel zu nennen, da war mal ein älterer Herr, der gesundheitlich nicht mehr gut zurecht war und die Familie ist durchgedreht, weil sie den nie erreicht hat. Ja, der hat sie nicht vernünftig über den Gesundheitszustand informiert, Familie in ständiger Sorge. Und alles Schimpfen und weiter hat nichts gebracht. Was hat nachher was gebracht? Indem die ihn für jeden Anruf über den grünen Klee gelobt haben. Eine Riesenwelle gemacht. Mensch, schön, dass du dich meldest. Es waren tolle 5 Minuten, die wir geplaudert haben. Einen riesen Bohai darum gemacht, worauf der sich so bestätigt gefühlt hat, dass er dann im Zuge der weiteren mit notwendigen medizinischen Behandlung ganz brav nach jedem Arztbesuch seine Familie angerufen hat. Das war das Einzige, was hilft. Alles andere war für die Füße.
Ja, schuld sind es ja sonst auch immer die anderen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, genau. Okay, mit Lob kann man also auch bei älteren Leuten noch viel erreichen und nicht nur bei den eigenen Kindern. Manchmal ist es ja auch so, fand ich interessant, wenn man mit älteren Leuten spricht und die dann über Jugendliche sich auslassen, ins Geheimtür ist zu, keiner hört das, ne? Dann kommen die auch an von wegen, ach, das hatten wir vor zehn Jahren auch schon mal diskutiert. Wir haben gar keine Lust mehr da drauf, auf diese Diskussion. Ist das auch so eine Umwelterfahrung, die ältere Leute eigentlich mitbringt, die man ja früher als hochgelobte Weisheit benennt, heute als Altersstarrsinn?
Ja, das gibt es natürlich durchaus. Und wir müssen aber auch bedenken, dass sich unsere älteren Leute auch verändern. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann waren meine Großeltern sowohl äußerlich als auch vom Verhalten her, die waren alte Leute. Wenn ich aber jetzt meine älteren Generationen sich angucke, die reisen und machen und tun, die sehen auch nicht mehr aus wie Senioren, ja, sondern wie gerade dem Berufsleben irgendwie entwachsen. Und ich glaube, das sind die größeren Veränderungen, die wir haben. Die älteren Leute von heute wollen keine älteren Leute sein, was ich auch gut nachvollziehen kann, würde ich dann wahrscheinlich auch nicht. Und die wollen dann auch anders angesprochen werden. Und ich glaube, diese Rolle verändert sich noch viel stärker als andere Rollen im Leben. Und da müssen jetzt alle Generationen sich in diese neue Rolle reinfinden. Und das wird auch nicht ohne gehen. Und ich glaube, wenn man dann wieder auf Augenhöhe agiert und sagt, hier, Du willst auch genauso wie ich noch reisen und viel Freude haben und vielleicht haben wir sogar ganz ähnliche Interessen. Ich glaube, dann kann das ein oder andere Gespräch dann schon wieder einfacher werden. Aber der Hauptanker an dieser Stelle ist tatsächlich das Ernstnehmen und das Stärken von den Aspekten, die schon da sind. Und es macht überhaupt keinen Spaß, das als Kind oder Angehöriger zu tun, weil es so mühsam ist. Aber es ist einer der wenigen Wege, die gehen.
Na, heute sind ja auch die Verantwortlichkeit oder die Verantwortung ist ja eine etwas andere. Also während früher Familienoberhaupt das als Großvater oder was oder teilweise auch Großmutter gerade nach dem Krieg dann die Verantwortung für die Familie hatte, zumindest moralisch irgendwo, dann sah das noch anders aus als heute mit allen möglichen Versicherungen, Krankenkasse, Rentenversicherung, wo das Leben einfach ja ein ganz anderes ist und wo auch ja unsere Silberlocken heute nicht nur die Rolling Stones gehört haben, sondern teilweise auch mitgegrölt. Ist das ja etwas anderes als manche Jugendliche, die ich heute im Park sitzen sehe, dann nebeneinander mit dem Handy mummelnd, die da jetzt weniger grölend unterwegs sind. Das heißt, die Rollenverständnisse ändern sich ja da nicht nur, sondern das ganze Leben hat sich ja auch grundsätzlich verändert und dementsprechend natürlich auch die Bedürfnisse der Menschen und ihre Persönlichkeit.
Und da hilft auf jeden Fall der Austausch. Also sich mal wirklich da über die Generationen zusammenzusetzen und mal versuchen, ohne Wertung das mal zusammenzuschmeißen. Ne? Was will ich eigentlich? Was macht mir Freude? Was hat mir früher Freude gemacht? Da einfach Verständnis zu wecken. Also die Kommunikationsfähigkeit ist ein sehr starker Faktor, um diesen Belastungen, wir haben ja auch über ältere Leute, die vielleicht dann auch Unterstützung brauchen, auch gesprochen. Also die Kommunikationsfähigkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, um diese Belastungen auf allen Seiten zu reduzieren.
Du sagtest auch, dass es viel genetische Komponente gibt. Das heißt, es müsste doch, wenn man jetzt so weiterdenkt, innerhalb der Familie einen Austausch zu machen zwischen den Generationen, müsste eigentlich sehr fruchtbar sein, weil sie sich doch sehr ähnlich sind.
Ja, oder vielleicht gehen sich ja, es ist ja deswegen Weihnachten immer schwierig, weil sie sich so ähnlich sind. Also ich komme aus einer Familie, wo Temperament sehr großzügig verteilt wurde. Und wenn man da mal unterschiedliche Ansicht war, da hatten die Nachbarn auch was davon. Also ja, muss nicht unbedingt förderlich sein, aber natürlich hilft es einfach, sich auch das mal klar zu machen und vor allem auch nicht zu hohe Erwartungen an andere zu haben. Das habe ich auch immer in Beratungen mit Familien, die dann sagen, ja, aber meine Eltern müssen doch endlich verstehen. Dann sage ich, ja, wie lange kennen Sie Ihre Eltern? Naja, ich bin jetzt so 45. Dann sage ich, na gut, die haben das Problem, was Sie da gerade aufwerfen, in den letzten 30 Jahren nicht verstanden. Platt gesagt, in den nächsten 30 Jahren werden sie auch nicht überragendes Verständnis dafür entwickeln. Also man muss da auch, wenn wir von Stabilität der Persönlichkeit sprechen, heißt das auch die Persönlichkeiten der anderen sind stabil. Und in erster Linie muss ich zusehen, dass ich mit denen so klarkomme, wie die sind. Das gilt für Familien, für Ex-Partner, für alle. Erstmal tut sich da wenig. Und die göttliche Einsicht, auf die wir gerne in der Partnerschaft oder in der Familie warten, die gibt's nicht.
Ja, das gibt's auch in manchen Dorfgemeinschaften nicht, wo man sich ja auch seit Jahrzehnten schon in Nachbarschaftskriegen, die auch vielleicht in der Persönlichkeit der jeweiligen vergraben liegt, dann ergeht und dass man am Ende gar nicht weiß, worum es überhaupt ging. Genau. Das war eine sehr kurzweilige Stunde und wir kommen auch langsam zum Ende. Jetzt kommt nochmal gleich ein Kulturtipp, nämlich die Winterwerft. Und das war dann auch schon das Politopia-Magazin für heute, den 9. Februar 2022. Im Studio waren Thorsten Sinning und
Maria Christina Nimmerfroh.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute, bleibt gesund.